SRF 2 Kultur.
Zu spät ins Bett gehen oder zu früh aufstehen, das klingt wohl für viele nach Alltag. Dabei gefährde ernsthaft seine Gesundheit, wer chronisch zu wenig oder schlecht schlafe, warnen Schlafforscher. Es sei sogar das am weitesten verbreitete Hochrisikoverhalten unserer modernen Gesellschaft. Schlafmangel, ein unterschätztes Gesundheitsrisiko? Sie hören eine Kontextsendung von Pascal Bieber. Wenn zu rechter Zeit jeder Mensch fassen würde, welche süße Gabe der Schlaf ist, es würde keiner mehr ihn so mutwillig auf das Nichtwürdigste verschleudern. Jeremias Gotthelf.
Schlafen ist ein essentieller Teil unseres Lebens. Wir bringen ein Drittel im Schlaf. Also wenn Sie im Durchschnitt 81 Jahre alt werden, verbringen Sie 27 Jahre im Schlaf.
Christian Gajochen, Schlafforscher.
Man kann sicher auch sagen, dass der Schlaf insgesamt lebensnotwendig ist. Den Schlaf ganz einsparend, das ist, und das wissen wir vom Tier und vom Menschen, schlussendlich tödlich.
Christian Baumann, Schlafforscher. Es ist paradox. Einerseits beklagen sich viele über Müdigkeit, über Erschöpfung, über chronischen Schlafmangel. Und die Ratgeberregale sind voll mit Imperativen wie schlaf dich schlank, schlaf dich jung, fit und erfolgreich oder schlicht schlaf dich gesund. Andererseits gilt es nach wie vor als Auszeichnung, mit wenig Schlaf auszukommen. Denn wer nicht schläft, hat mehr Zeit für anderes. Mit Vorliebe Manager und Politiker geben geradezu an damit, wie wenig Schlaf sie angeblich brauchen. Credit Suisse-Chef Brady Duggan, 4,5 Stunden, CVP-Politiker Christoph Daberle, 4 Stunden, Christoph Blocher, 3 bis 4 Stunden, unter der Woche jedenfalls. Das muss wie Hohn klingen in den Ohren von Normalsterblichen, die schon nach einer Woche mit durchschnittlich 6 Stunden Schlaf pro Nacht völlig erledigt sind. Zumal, wenn diese 6 Stunden nicht einmal am Stück zu haben sind. Ein kleines Kind, das schreit, Projekte, die von einem fordern, dass man bis tief in die Nacht über ihnen brütet. Schichtarbeit. Oder dann, nach langen Arbeitstagen doch noch etwas Freizeit haben wollen, Sport, Kultur, Ausgang. Und wo wird gespart? Beim Schlaf. Umfragen zeigen, dass sehr viele Menschen unter Schlafmangel leiden. 70 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner sollen es gemäß einer Hochrechnung sein. Mehr als ein Drittel der britischen Bevölkerung gemäß einer anderen Erhebung. Repräsentative Zahlen für die Schweiz fehlen. Warner sprechen schon seit geraumer Zeit von einer wahren Pandemie des Schlafmangels. Und tatsächlich scheinen wir im Vergleich zu früher weniger zu schlafen. 1,5 Stunden weniger als vor 100 Jahren sind es gemäß einer britischen Studie. In einer großen internationalen Studie waren es rund 30 Minuten weniger als vor 10 Jahren. Und für die Schweiz hat der Schlafforscher Christian Gajochen von der Universität Basel folgende Zahlen erhoben.
Wir haben eben herausgefunden, dass der Durchschnittsschweizer an Werktagen 7,5 Stunden schläft. Dann haben wir das verglichen mit einer ähnlichen Umfrage vor 30 Jahren. Dort war die Durchschnittsschlafdauer an Werktagen 8 Stunden. Also haben wir eine halbe Stunde über 30 Jahre verloren.
Doch ist das zu wenig? Oder immer noch genug? Was ist eigentlich genügend Schlaf? Christian Gajochen.
Also 7,5 finde ich jetzt zurzeit eben immer noch ideal oder nicht so schlimm, sagen wir das so. Aber alles, was unter 7 dann kommt im Schnitt, finde ich dann schon alarmierend.
Etwas weniger auf die Äste rauslassen bezüglich optimaler Schlafdauer mag sich der Schlafforscher Christian Baumann von der Universität Zürich.
Es gibt keine gesicherten Werte dazu, weil halt jeder Mensch wieder ein anderes Schlafbedürfnis hat. Es gibt Leute, die kommen wirklich mit 9 Stunden aus und das ist viel. Und dann gibt es solche, die brauchen deutlich weniger, 7 Stunden, vielleicht sogar 6 Stunden. Also wir haben einfach eine große Variation des Schlafbedürfnisses.
Nicht alle brauchen also gleich viel Schlaf. Und die durchschnittliche Schlafdauer von Herrn und Frau Schweizer scheint auch noch nicht alarmierend tief. Bleiben aber genügend Menschen, auch in der Schweiz, die dummerweise nicht zu denjenigen gehören, die wenig Schlaf brauchen und trotzdem weniger als der Durchschnitt schlafen. Klar ist, bereits nach wenigen Nächten mit wenig Schlaf zeigen sich massive Verhaltensveränderungen. Zum Beispiel in der Reaktionsfähigkeit. Versuchspersonen reagieren in Computertests bereits nach einer Woche mit rund 6 Stunden Schlaf pro Nacht so langsam oder ungenau wie Menschen mit 1 Promille Alkohol im Blut. Übertragen auf eine ganz normale Woche bedeutet das,
also man schläft vielleicht 5 bis 6 Stunden und freitagabends ist eigentlich die Schlafschuld so hoch, dass man eigentlich nicht mehr nach Hause fahren sollte.
Das Perfide daran, die meisten Menschen merken gar nicht, wie stark sie der Schlafmangel verlangsamt oder unaufmerksam macht. Nicht von ungefähr warnen also einige Schlafforscher, wenn es weiter abwärts gehe mit der Schlafdauer in unserer Gesellschaft, würden auch Unfälle oder gar größere Katastrophen aufgrund menschlichen Versagens zunehmen. Sei es nun bei Piloten am Steuerknüppel, bei Chirurgen am Operationstisch oder beim technischen Personal in Kernkraftwerken. Die Schuld an der offenbar zunehmend schlaflosen Gesellschaft wird wahlweise der Leistungsgesellschaft zugeschoben, mit ihrer feindlichen Einstellung gegenüber dem unproduktiven Schlafen, der 24-Stunden-Gesellschaft, den Informationstechnologien oder der Globalisierung. Dabei reicht die Klage über zu wenig Schlaf zurück bis mindestens in die Zeit der Industrialisierung.
Beim Schlaf wurde immer gespart auf Kosten der Wirtschaftlichkeit bei Firmen. Also da wurde viel ausgepresst, auch bei der Schichtarbeit. Der Schlaf kommt im Allgemeinen zu kurz.
Sagt Schlafforscher Christian Gajochen. Zu wenig schlafen, das tun wir aber nicht ungestraft. Es gibt Studien, die zeigen, dass Schlafmangel nicht nur unser Reaktionsvermögen, sondern auch unser Entscheidungsverhalten beeinträchtigt, auch die Konzentration und das flexible Denken. Wichtige Fertigkeiten könnte man meinen, gerade bei Managern, die doch behaupten, mit ausgesprochen wenig Schlaf auszukommen. Christian Gajochen.
Ich frage mich immer, was die Banker so machen in diesen durchwachten Nächten, weil die kognitive Fähigkeit ist beeinträchtigt, wenn man zu wenig schläft und es dann halt zu Fehlverhalten führt oder auch Einschätzungsverhalten, dass man gar nicht mehr merkt, was man da macht. Das sind auch Sachen, die wir bei uns im Labor untersuchen, also Risikobereitschaft. Oder zum Beispiel kognitive Fähigkeiten bei sehr komplexen Aufgaben, wo man komplexe Entscheidungen treffen muss.
Schlafmangel wirkt sich aber nicht nur aufs Verhalten aus, sondern auch auf unser Gemüt. Wir werden reizbar, schlecht gelaunt und asozial. Das zeigen Studien. Bereits nach kurzer Zeit wirkt sich Schlafmangel auch auf gewisse Gene aus, die für das Immunsystem und Entzündungsprozesse eine wichtige Rolle spielen. Wir werden anfälliger auf Infekte und auf Stress. Schlafmangel wirkt sich zudem auf den Stoffwechsel aus, zum Beispiel auf die Glukosetoleranz, also darauf, wie unser Körper auf Zucker reagiert.
Da hat man erstaunlicherweise gesehen, dass man mit 3, 4 Nächten, 4 Stunden, 5 Stunden Schlaf eine Glukosetoleranz aufweist wie ein Diabetiker. Die Glukosetoleranz wird dann wieder besser, aber das zeigt eigentlich, wie akut der Schlaf auf Prozesse einwirken kann.
Auswirkungen hat der Schlaf auch auf Prozesse in unserem Gehirn, ergänzt Christian Baumann, Leiter des Schlaflabors und des klinischen Schwerpunkts Schlaf am Universitätsspital und an der Universität Zürich.
Also es werden eben Verbindungen zwischen Nervenzellen verstärkt, wo sie gewünscht sind, sie werden wieder gekappt, wo sie nicht gewünscht sind. Das alles muss in der Nacht wieder reorganisiert und aufgeräumt werden. Und der Schlaf hat auch die Funktion, unser Gedächtnis zu verbessern. Das heißt, wenn wir geschlafen haben, haben wir einen besseren Abruf, als wenn wir nicht geschlafen haben.
Lernen im Schlaf ist also weit mehr als ein Sprichwort. Das Gedächtnis scheint fundamental auf genügend Schlaf angewiesen zu sein, um Inhalte vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu überführen. Und, wie neueste Untersuchungen zeigen, im Schlaf beseitigt das Gehirn auch giftige Eiweiße. Es wird also wacker geputzt und aufgeräumt in dieser scheinbar unnützen Zeit, die wir schlafend verbringen.
Ich würde sagen, in der Nacht ist das Gehirn ein strenger Arbeiter, insofern als das wirklich sehr viel passiert, auf vielen Ebenen.
Da muss man sich also nicht wundern über negative Folgen von zu wenig Schlaf. All die bisher erwähnten Effekte von Schlafmangel lassen sich allerdings mit einigen Nächten zusätzlichem Schlaf wieder kompensieren. Nachschlafen am Wochenende zum Beispiel kann ein kleines Schlafdefizit ausgleichen. Vorschlafen hingegen, wenn man schon im Voraus weiß, dass schlafarme Zeiten auf einen zukommen, Vorschlafen funktioniert leider nicht, sagt Christian Gajochen.
wenn sie aus keiner Schlafschuld kommen, wenn sie in einem schönen Schlaf-Wach-Gleichgewicht sind, dann können sie eigentlich nicht vorschlafen. Das geht leider nicht, weil sie dann einfach zu wenig Schlafdruck haben, um einzuschlafen.
Auch wenn man also nicht im Voraus eine Art Schlafguthaben anhäufen und später ausgeben kann, reden viele Schlafforscher von einer Schlafschuld.
Es gibt Studien, die zeigen, dass man solche Schlafschulden quasi über Monate hinweg tragen kann. Also man kann sich das wirklich wie eine Schuld vorstellen und dass es länger braucht, die wieder abzubauen. Und diese Kumulation, da ist man auch dran zu forschen, das ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Also wenn es über längere Zeit zu einem Schlafmangel kommt.
Es scheint also, als könnten wir im Leben eine Schlafschuld mit uns schleppen von all den zu kurz geratenen Nächten. Chronischen Schlafmangel also, dessen Folgen vielleicht viel schlimmer sind als jene von kurzfristigem Schlafentzug. Aber
es gibt sehr viele Studien zum kurzfristigen Schlafentzug, also was passiert, wenn man mal eine Nacht oder zwei Nächte nicht richtig schläft oder gar nicht schläft. Da gibt es sehr viel. Hingegen wissen wir sehr wenig, aufgrund der wissenschaftlichen Studien, was passiert, wenn jemand eben chronisch, das heißt monatelang zu wenig schläft. Und das ist ja das, was in der Gesellschaft eben häufig ist.
Sagt der Schlafforscher Christian Baumann vom Universitätsspital Zürich. Studien zu kurzfristigem Schlafmangel kann man nämlich im Labor durchführen. Das ermöglicht einerseits, die Schlafdauer sehr genau zu erfassen und andererseits ganz viele andere Einflüsse streng zu kontrollieren, die beim Zusammenhang von Schlafmangel und möglichen Gesundheitsproblemen dazwischen funken können. Alkoholkonsum, Rauchen, schlechte Ernährung oder sonstige Einflussfaktoren. Doch wie soll man das bei langfristigem Schlafmangel anstellen? Forscherinnen und Forscher können ja schlecht Menschen während Jahren im Schlaflabor einsperren und zu wenig schlafen lassen, nur um dann zu schauen, ob es ihnen danach gesundheitlich tatsächlich schlechter geht als jenen, die man genügend schlafen lässt. Die Wissenschaft muss sich also mit weniger genauen Angaben zufrieden geben. Zum Beispiel mit Angaben aus Fragebogen, bei denen Freiwillige ankreuzen, wie viel sie im Durchschnitt schlafen. Das wird dann verglichen mit ihrer Krankengeschichte. Auf solchen sogenannten epidemiologischen Untersuchungen basierend zeigt eine ganze Beige von Studien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Atemerkrankungen, Depressionen, Übergewicht und gar frühzeitiger Tod, all das hängt möglicherweise mit Schlafmangel zusammen. Allerdings in vielen Studien auch mit zu viel Schlaf, sagt der Schlafspezialist Christian Gajochen von der Universität Basel.
Man hat gesehen, dass die Beziehung eigentlich sogenannt U-förmig ist. Das heißt, wenn man zu wenig schläft, stirbt man früher. Wenn man zu lange schläft, stirbt man auch früher. Und das optimale Maß ist eben beim U unten zwischen 7 und 9 Stunden.
Doch die Studien, die das zeigen, sind sogenannte Korrelationsstudien, die nur etwas über den Zusammenhang von Schlafdauer und Krankheit oder verfrühten Tod aussagen, aber nichts darüber, ob der Schlafmangel auch die Ursache der Krankheiten ist. Denn einerseits kann es sein, dass es umgekehrt ist, dass eine Krankheit dazu führt, dass die leidenden Menschen weniger schlafen können als ihre gesunden Mitmenschen. Und andererseits können auch gemeinsame Ursachen, wie zum Beispiel Übergewicht, schuld sein an sowohl Schlafmangel wie auch Krankheit. Die Datenlage ist also bei den gesundheitlichen Folgen von chronischem Schlafmangel weit weniger eindeutig als bei den Folgen von kurzfristigem Schlafmangel. Doch immerhin gibt es Indizien.
Es weist halt schon darauf hin, dass sehr wahrscheinlich der Schlaf etwas Essentielles ist für unsere Gesundheit. Aber ich bin da ein bisschen kritisch bei diesen groß angelegten korrelativen Studien.
Um die gesundheitlichen Folgen von chronischem Schlafmangel gibt es international eine heftige Debatte. Während die einen mit großen epidemiologischen Übersichtsstudien mit Millionen von Befragten zeigen, Schlafmangel ist ungesund, schlägt aufs Herz und aufs Gemüt und kann gar tödlich sein, haben sich andere auf das Hinterfragen solcher Resultate spezialisiert. Wohl am vehementesten der schottische Schlafforscher Jim Horn. Sein erstes Argument: Schlafmangel erhöhe das Risiko, an Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Diabetes zu erkranken, übergewichtig zu werden oder früher zu sterben, wenn überhaupt, dann nur geringfügig. Doch bei so vielen Betroffenen falle das eben ins Gewicht, antworten seine Gegenspieler. Jim Horn hat aber ein zweites Argument. Wirklich notwendig für den Menschen sei nur eine Art Kernschlaf von ca. 4 bis 5 Stunden, der Rest sei Zugabe, physiologisch unnötig. Und wenn man die extremen Kurzschläfer von eben weniger als 5 Stunden pro Nacht aus den großen epidemiologischen Studien ausschließe, dann bliebe eben keine Gesundheitsgefährdung übrig. Um dieses Argument zu verstehen, muss man etwas ausholen. Schlaf ist ja nicht gleich Schlaf. Es gibt verschiedene Schlafphasen, die sich in einem bestimmten Rhythmus wiederholen, in sogenannten Schlafzyklen. Es gibt den Tiefschlaf, es gibt den berühmten REM-Schlaf, bei dem sich die Augen hinter den Lidern schnell hin und her bewegen, und es gibt noch weitere Schlafphasen. Nun, so Jim Horn, dominiere in den ersten Stunden des Schlafs der Tiefschlaf, während nach den ersten 5 Stunden der REM-Schlaf überhand nehme, und der diene dann nur noch als Puffer zwischen Schlaf und Wachheit. Dem widerspricht Schlafforscher Christian Gajochen von der Universität Basel.
Schlafforscher, die sagen, ja, das ist so das Dessert des Schlafes. Also man braucht 4 Stunden und das andere ist Zugabe. Und dem scheint eben nicht so zu sein. Der ist auch sehr wichtig, dieser letzte Teil des Schlafes. Es gibt Studien, die zeigen, dass der letzte Teil des Schlafes, wo ein bisschen oberflächlicher ist, wo man viel Traumschlaf hat, wichtig ist für das sogenannte Skill-Learning, also Fertigkeitslernen, dass da, je weniger sie davon haben, desto schlechter sind sie dann beim Fertigkeitslernen.
Aber das Argument von Jim Horn lässt sich weiterspinnen. Ist es vielleicht gar nicht so stark die Schlafdauer, von der unsere Gesundheit abhängt, sondern die Qualität des Schlafs? Kann man mit besonders effizientem Schlaf vielleicht Schlafmangel kompensieren?
Das ist eine schwierige Frage. Kann man zu kurzen Schlaf mit intensivem Schlaf quasi kompensieren? Es gibt natürlich die Kurzschläfer und da sieht man natürlich schon, dass die kompakter schlafen als Langschläfer und dass sie die Fähigkeit haben, quasi die 3-4 Schlafzyklen, die sie dann machen, ohne Aufwachphasen zu gewährleisten, und die Langschläfer, die haben dann 4-5 Zyklen, dafür nicht so effizient und die sind meistens dann am Morgen weniger fit als die Kurzschläfer. Also da gibt es eine Fähigkeit, die sehr wahrscheinlich individuell verschieden ist, aber ich glaube nicht, dass man aus einem Lang- einen Kurzschläfer und umgekehrt machen kann.
Im Gegenteil, vermutet Christian Baumann vom Schlaflabor des Universitätsspitals Zürich.
Also ich würde es nicht sagen, dass man effizienter schlafen kann, weil sobald man ins Bett geht mit dem Wunsch, effizienter zu schlafen, schläft man wahrscheinlich schlechter, weil man dann eben so einen hohen Anspruch an sich selber hat.
Kehren wir zu Jim Horns Argumenten zurück gegen die These, dass chronischer Schlafmangel so gesundheitsschädigend sei. Sein drittes Argument lautet, wäre Schlafmangel die Ursache all der behaupteten Übel, müsste es sich dann nicht positiv auswirken, wenn die Menschen zu mehr Schlaf angehalten werden? Müsste eine sozusagen therapeutisch langfristig erhöhte Schlafdauer nicht wie ein Medikament gegen Krankheit oder Tod wirken? Das stichhaltig nachzuweisen, sei der Wissenschaft bisher nicht gelungen. Womit Jim Horn wohl recht hat. Bisher. Was nicht heißt, dass der Nachweis nicht noch wird geführt werden können. Jim Horns Argument Nummer 4, Schlafmangel werde in den verschiedenen Studien einfach nachlässig erfasst. Denn unter der Frage, wie viel schlafen Sie pro Nacht, könne ganz Verschiedenes verstanden werden. Die Zeit, die man im Bett verbringe, die Zeit, in der die Lichter gelöscht seien, oder aber tatsächlich die Dauer des eigentlichen Schlafs. Das sei tatsächlich ein Problem, gibt Schlafforscher Christian Baumann zu.
Schlafmangel zu messen ist gar nicht so einfach. Viele Zentren weltweit messen die Schlafdauer pro Nacht einfach, indem sie den Patienten oder den Probanden Tagebücher mitgeben und da wird eingezeichnet, wie viel das jemand schläft pro Nacht. Wir haben allerdings bei uns gefunden, dass diese Schlaftagebücher wahrscheinlich zu wenig genau sind, dass viele Leute ihre Schlafdauer eher überschätzen.
Christian Baumann verwendet deshalb in seinem Schlaflabor einen sogenannten Aktigraphen.
Das ist eine Methode, bei welcher die Menschen ein armbanduähnliches kleines Apparätchen tragen, das einerseits das Licht misst und andererseits auch die Bewegung. Und dann kann man aufgrund dieser Ergebnisse rückschließen durch einige Algorithmen, wann jemand eben schläft und wann jemand wach ist. Und man sieht, dass diese Aktigraphiedaten nicht unbedingt übereinstimmen mit den Tagebüchern, dass die Aktigraphiedaten eher zeigen, dass die Menschen etwas weniger schlafen, als dass sie selber denken.
Ein weiterer Vorteil dieser Methode, der Aktigraph registriert auch Wachphasen während der Nacht. Wenn diese ausgeprägt sind, spricht man von einem fragmentierten, einem unterbrochenen Schlaf. Und dass ständig Unterbrechungen des Schlafs für die Gesundheit schlecht sind, das gibt sogar Jim Horn unumwunden zu. Und noch etwas zeigen die Auswertungen des Aktigraphs, wie regelmäßig jemand schlafen geht und aufsteht. Und das ist wohl ebenfalls ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Zumindest zeigen einige Studien, dass unregelmäßiger Schlaf unabhängig von der Dauer mit Übergewicht zusammenhängt oder mit Verhaltensproblemen bei Kindern. Christian Baumann.
dass es ungesund ist, zu unregelmäßig zu schlafen. Also eigentlich empfehlen wir unseren Patienten und auch den Gesunden, dass man doch einigermaßen regelmäßig schlafen soll. Die Bettzeiten sollten jeden Tag etwa ähnlich sein. Und deshalb ist es nicht unbedingt ratsam, wirklich unter der Woche sich ein Schlafdefizit anzueignen und dann am Wochenende aufzuholen.
Die Dauer des Schlafs ist also vielleicht gar nicht das beste Maß, um eine mögliche Gesundheitsgefährdung auszumachen. Jim Horn schlägt als besseres Maß vor, extreme Schläfrigkeit am Tag, ganz unabhängig von der Schlafdauer. Tagesschläfrigkeit wird auch im Schlaflabor von Christian Baumann gemessen. Da wird man mitten am Tag mehrmals zum Schlafen geschickt und wenn man dann sofort einschläft, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass mit dem Schlafen in der Nacht irgendetwas nicht stimmt. Ein Zeichen, das auch Jim Horn als gesundheitsgefährdend akzeptiert. Längst hat die Gesundheitsbewegung den Schlaf auch für sich entdeckt. Schlafen Sie sich schön, schlafen Sie sich schlank, schlafen Sie sich XY, lauten die Titel der Ratgeber. Und weil genügend und guter Schlaf so gesund zu sein scheint, schießen auch mobile Geräte oder Programme fürs Smartphone zur Schlafüberwachung wie Pilze aus dem Boden. Schlafforscher Christian Gajochen:
Also die Selbstüberwachung des Schlafes und der körperlichen Aktivität ist zurzeit am Boomen. Es gibt ja ganz viele Geräte, nicht nur die Smartphones, sondern auch ganz kleine Geräte, die man auf sich trägt und dieser Markt nimmt zu. Also die Leute überwachen sich gerne und da gehört natürlich der Schlaf dazu. Und wir haben uns auch mal gefragt, was misst man da eigentlich während des Schlafes? Es sind vor allem die feinen Bewegungen der Matratze oder des Körpers.
Die Geräte versuchen also etwas Ähnliches wie der Aktigraph, von dem vorher die Rede war. Doch taugen sie auch etwas?
Ich muss sagen, wir waren sehr erstaunt, wie gut die Maße korrelierten mit den Maßen, die wir im Schlaflabor hatten. Natürlich ist es kein EEG, kein Hirnstrombild, aber es gibt eine ganz gute Angabe über die Schlafdauer und wie tief der Schlaf war, also wie viele Bewegungen pro Minute oder pro Stunde und so weiter. Also finde ich ganz interessante Tools. Sagen wir mal, das Schlafbewusstsein wird verstärkt mit diesen Tools und ich finde das gar nicht schlecht.
Sagt der Schlafforscher Christian Gajochen nicht ganz uneigennützig. Denn nicht sein ganzes Wissen über den Schlaf, sondern erst ein solches Gerät hat ihn selber dazu gebracht, mehr zu schlafen.
Ja, ich muss zugeben, ich trage seit 2 Jahren so ein Gerät, das den Schlaf und die Aktivität misst und ich finde es interessant und ich bin auch so ein Opfer, wo gemerkt hat, dass ich eigentlich zu wenig schlafe. Ich bin auf 6,2 Stunden gekommen und habe jetzt meinen Schlaf auf 7,2 Stunden raufgedreht. Und aufgrund dieses Geräts fühle ich mich jetzt besser als vor 2 Jahren.
Christian Baumann, Leiter des klinischen Schwerpunkts Schlaf der Universität Zürich hingegen, steht den neuen Gadgets etwas skeptischer gegenüber.
Es gibt natürlich 2 Sachen, die man dabei bedenken muss. Zum einen sind diese Methoden nicht validiert und wir wissen nicht wirklich ganz genau, was wir denn da am Schluss sehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eine zu starke Beschäftigung mit dem eigenen Schlaf auch dazu führen kann, dass die Schlafqualität wieder schlechter wird. Das ist ein Phänomen, das wir immer auch wieder sehen in der Klinik. Also ich würde euch davon abraten, jetzt wirklich zu monitorisieren, wie schläft man und was ist jetzt genau für eine Uhrzeit, wann erwache ich und was passiert wann im Schlaf. Weil das dazu führen kann, dass man mit schon einer erhöhten Aufregung ins Bett geht und dann als Ergebnis auch wirklich dann schlechter schläft.
Was bleibt? Ist Schlafmangel nun schlimm oder nicht? Ist Schlafmangel wirklich so ungesund, insbesondere auf die Dauer? Ist Schlafmangel sogar das am weitesten verbreitete Hochrisikoverhalten unserer modernen Gesellschaft, wie gewisse Schlafforscher unken? Bei allen Einwänden, vor allem methodischer Art, die übrigens für viele andere potenziell ungesunden Lebensweisen gleichermaßen gelten, bei allen Einwänden kommt der Schlafforscher Christian Baumann zum Schluss.
Also einfach mal zu sagen, dass das alles übertrieben ist, das denke ich, das ist wahrscheinlich nicht richtig.
Und Christian Gajochen geht noch einen Schritt weiter. Insbesondere was extremen Schlafmangel von durchschnittlich weniger als 6 Stunden angeht pro Nacht.
Zu wenig Schlaf ist ein Hochrisikoverhalten. Das ist quasi wie wenn Sie rauchen würden. Also jetzt im allegorischen Sinn, oder? Und ich glaube, da sind sich viele Menschen nicht bewusst. Also Rauchen, das kennt man, das ist schädlich für die Gesundheit. wenn sich jetzt jemand entscheidet, nur 4 Stunden zu schlafen und merkt, dass es zu wenig ist, aber er muss es wegen dem Job, dann ist er oder sie sich nicht bewusst, was er sich da antut. Und da glaube ich schon, das ist ein Hochrisikoverhalten wie das Rauchen.
Doch während die Schädlichkeit des Rauchens heute jedem Kind mindestens bewusst sein dürfte, ist das beim Schlafmangel noch lange nicht der Fall. Noch immer gilt, mit wenig Schlaf auskommen ist irgendwie bewundernswert. Bewundernswert, wie früher der zigarettenrauchende Cowboy mit seinem tief ins Gesicht gezogenen Hut.
Ja, es ist ein guter Vergleich. Also beim Schlafverhalten sind wir immer noch im Marlboro-Man-Zeitalter, wo eben der gute Raucher quasi dargestellt wurde. Und auch bei uns gibt es einen sogenannten Schlafmachismo. Also Leute, die sagen, vor allem Männer, ich brauche nur 4 Stunden Schlaf, ich brauche nicht mehr. Und das gibt auch ein gewisses Ansehen. Das geht auf die Dauer nicht.
Schlafmangel, ein unterschätztes Gesundheitsrisiko? Sie hörten eine Kontextsendung von Pascal Bieber.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.